Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ostern, hey. Ich bin Daniel, ich bin einer der Pastoren hier in der Christusgemeinde. Ich nehme euch mal mit in ein Erlebnis von mir aus den letzten Wochen. Es ist mein freier Tag, Montag. So ein Tag, an dem ich endlich mal Sachen in Ruhe machen kann, Freunde anrufen, Kaffee trinken im Sitzen statt im Stehen oder im Laufen, so zwischen Küche und Badezimmer. Aber an dem Morgen finde ich irgendwie keine Ruhe. So. Und irgendwann laufe ich auf dem Gemeindegelände auf und ab, so als könnte ich meinen Frust und meine Enttäuschung irgendwie abschütteln und dadurch loswerden. Aber ich hatte mir Hoffnung gemacht. Hoffnung, dieses Gemeindehaus so zu erweitern, dass endlich Platz ist für alle. So, für diejenigen, die gerne jetzt schon dabei sein wollen und auf dem Stuhl sitzen wollen. Ein erster Schritt sind diese zwei Vormittagsgottesdienste. Aber auch so für all die Kinder, die noch geboren werden. Gerade sind ja wieder welche unterwegs und wir wollen Raum schaffen für alle Kinder. Und dann besonders auch für all diejenigen, die wir so lieb haben und von denen wir hoffen und beten, dass sie für sich entdecken, dass der christliche Glaube was mit ihrem Leben zu tun hat. Das ist die Hoffnung. Und haben ein tolles Team zusammengestellt. Ich bin kreuz und quer durch den deutschsprachigen Raum getourt, habe zig Gemeinden interviewt und versucht, von ihnen zu lernen. Und ich habe eigentlich immer wieder so eine ähnliche Story gehört. Und die geht ungefähr so. Es war das Härteste, was wir je gemacht haben. Wir haben Rückschlag nach Rückschlag erlebt, Krisen ohne Ende. Aber Gott hat sich zu uns gestellt. So, in unserem Fall steht das Bauprojekt gerade still. Und die Hoffnung, dass der Bauantrag schon eingereicht ist, ist erstmal enttäuscht. Enttäuschte Hoffnung. Und ich weiß, ich bin damit nicht allein. So. Entweder kennt ihr das von einem Bauprojekt oder von anderen Lebensthemen, wo ihr merkt, boah, da bin ich irgendwie enttäuscht, da hatte ich mir anderes erhofft. Vielleicht ist es das Thema Gesundheit, so gehofft, das neue Medikament würde helfen, die andere Behandlung oder der Therapieplatz. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Oder ist das Thema Beziehung? Ey, du hast dich wirklich investiert, du hast wirklich dich reingegeben, aber irgendwie bist du mit der Beziehung jetzt nicht an dem Punkt, wo du gerne wärst. Enttäuschung, enttäuschte Hoffnung. Und ich möchte gerne so zum Start in diesen Gottesdienst einmal fragen, mit welcher Enttäuschung sitzt du in diesem Ostergottesdienst? Welche Enttäuschung hast du heute mitgebracht? Ich möchte euch von zwei enttäuschten Leuten erzählen. Die haben vor 2000 Jahren gelebt und an dem Punkt, wo wir sie kennenlernen, entfernen sie sich gerade aus der Hauptstadt Jerusalem, so dem politischen Zentrum, aber auch dem geistlichen Zentrum, da, wo wirklich, wenn sich was verändert, dann bitte da. Und sie kehren dem Ganzen den Rücken und schlurfen so auf einer unbedeutenden Straße in Richtung einer unbedeutenden Stadt mit dem Namen Emmaus entlang. Und irgendwann gesellt sich dann ein Unbekannter zu ihnen und relativ schnell bekommt er ihren ganzen Frust zu spüren, die ganze Wucht ihrer Enttäuschung. Was stellt der für dämliche Fragen? Wo ist denn der eigentlich die letzten 3 Tage gewesen? Und einer der beiden Männer, der heißt Kleopas, und der klingt dann im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 24 so, sagt: Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Und eigentlich hatte alles so hoffnungsvoll begonnen. Mehr oder weniger aus dem Nichts ist da dieser äußerst talentierte Mann. Wenn er spricht, hören die Leute zu. Er redet zu Tausenden und die fangen an zu träumen von einem anderen, von einem besseren Leben. Manche erzählen sogar, dass Jesus Wunder tun kann. Und dann gibt es die Gläubigen zu dieser Zeit, die voller Erstaunen in ihre heiligen Texte reinschauen und entdecken, dass vieles, was sie dort lesen, sich deckt mit dem, wie Jesus ist und was er sagt und was er tut. Und an irgendeinem Punkt haben dann Kleopas und sein Freund auch angefangen zu hoffen, haben angefangen, Dinge zu erwarten, Veränderungen. Und sie haben sich gefragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Aber dann lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Folgendes. Und Kleopas sagt es: Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und hier klingt es schon an. Ihre Hoffnung erleidet eine herbe Enttäuschung. Die Römer richten Jesus hin. Es sind wieder mal die übermächtigen römischen Besatzer. Oh, warum waren Kleopas und sein Freund nur so naiv, sich Veränderungen herbeizusehen? Ey, wäre es nicht besser gewesen, sie wären so bei dem gewesen, bei ihrem Alltag, anstatt etwas Neues zu erwarten? Dann würde dieser Stachel der Enttäuschung nicht so tief sitzen. Und dann wäre es ja auch leicht, mit all den Leuten umzugehen, sie so milde lächelnd kommentieren: Ah, ich hab's dir ja gleich gesagt. Enttäuschung tun weh, oder? Heute, damals, in Israel wie in Deutschland. Wie gehst du mit Enttäuschung um? Mit dem Thema oder der Person, an die du gerade gedacht hast? Enttäuschung tun nicht nur weh, Enttäuschung werfen ja auch Fragen auf. Ich kenne das so aus meinem Leben. Als ich Mitte 20 war, habe ich darüber nachgedacht, Theologie zu studieren und Pastor zu werden. Ich habe damals Lehramt studiert. Und dann habe ich davon gehört, dass es so die Möglichkeit gibt, dual zu studieren. Das war so ganz neu. Also du kannst studieren, aber auch in Gemeinde arbeiten, so Praxis und Theorie miteinander verbinden. Und dann bin ich total begeistert zu meinem Pastor gegangen. Ich habe damals im Gebetsteam mitgearbeitet und im Welcome-Team, Begrüßungsdienst, so das. Und dachte so, hey, das ist doch ein super Deal. Und er hat gesagt, ey, wir würden dich super gerne anstellen. Ey, super Sache, aber wir haben kein Geld. Ah, war ich enttäuscht. Dachte, das wär's doch. Und ich weiß noch, wie ich in dieser Phase irgendwann an so einer Bushaltestelle gesessen habe. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, oh Gott, ich bin so enttäuscht. Ich sehe vor mir nur Unmöglichkeiten, Dinge, die nicht funktionieren. Und auf einmal, und vielleicht kennt ihr das auch, ist in diesem Moment der Enttäuschung sind die Fragen gekommen. So dieses, habe ich wirklich Gottes Stimme gehört? Wäre es vielleicht besser gewesen, so bei meinem Thema zu bleiben? Habe ich vielleicht zu viel gewagt und zu viel gehofft? Und wäre es nicht vielleicht viel vernünftiger, einfach sich verbeamten zu lassen, jetzt in meinem Fall, als sowas Verrücktes zu machen? Was habe ich mir dabei gedacht? Der englische Dichter William Shakespeare hat über Hoffnungen und Erwartungen mal Folgendes gesagt. Erwartungen sind die Wurzeln aller Enttäuschung. Also Hand aufs Herz. Wäre es vielleicht besser, weniger zu erwarten, wenn wir hier sitzen als Menschen mit Enttäuschung? Dann würden wir weniger verletzt werden. Und hier sehen wir noch etwas. Ja, Enttäuschungen tun nicht nur weh, Enttäuschungen werfen nicht nur Fragen auf. Enttäuschungen haben auch die Kraft, uns zu verändern. Dann zum Beispiel, wenn wir in Momenten der Enttäuschung die Entscheidung treffen, ich werde mein Herz schützen. Ich werde es nicht noch mal rauswagen. Und das kann mich zu einem Menschen machen, der weniger fühlt, vielleicht sogar irgendwann gefühllos wird. Enttäuschungen haben Kraft, mich zu einem Menschen zu machen, der vielleicht irgendwann so Sätze sagt wie immer ich oder niemals ich oder das hat noch nie funktioniert. Enttäuschungen haben Kraft, die können regelrecht zu Raubtieren werden, die unsere Träume fressen. Damals in Israel und genauso heute. Und irgendwann fällt es so schwer, an sich zu glauben. Oder wir fangen an, nicht mehr an andere zu glauben, weil wir zu oft enttäuscht wurden. Oder es öffnet sich sogar der Raum, Gott abzuschreiben, weil da zu viel Enttäuschung ist. Zu viel passiert. Und das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es passiert schleichend, es passiert langsam. Ich kenne das so aus meinem Leben, ja. Je älter ich werde, desto größer ist diese Gefahr. Denn je länger ich lebe, desto länger wird die Liste meiner Enttäuschungen und meiner Niederlagen und meiner Sünden und meiner einfach alles so. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, der passiert, der sich so vollzieht. Meine Frau und ich, wir arbeiten im Kindergottesdienst bei den Kindergartenkindern mit, 2- bis 4-Jährige. Das ist ein Wunder, wenn du da solche Sätze hörst wie, das wird nie funktionieren. Die bauen einfach drauf los. Wie hoch kann der Turm werden? Und so sind wir alle ja gestartet. Sky is the limit. So, nichts ist unmöglich. Aber mit der Zeit, mit den Enttäuschungen, mit den Erfahrungen, die kommen, passiert was mit uns oder kann was mit uns passieren. Deswegen möchte ich dich gern fragen, wo läufst du Gefahr, nicht mehr zu hoffen, um nicht mehr enttäuscht zu werden? Welcher Mensch kommt dir in den Sinn? Vielleicht bist du es selbst, vielleicht jemand, den du lieb hast oder gern lieb hättest, vielleicht Gott. Diese Gefahr ist echt real. Also an Ostern gibt es ja diese Story von Judas, einem der Jünger, und der hat ja auch was mit Jesus verbunden. Und irgendwo muss dann eine Enttäuschung gewesen sein, dass Dinge nicht so geworden sind, wie erwartet. Und dann trifft er die 2 schlechtesten Entscheidungen seines Lebens, Jesus zu verraten und sich dann das Leben zu nehmen. Enttäuschungen haben Kraft. Und deswegen möchte ich kurz einen Satz aufgreifen, einen Satz, der total falsch ist, aber richtig gut gemeint. Das ist richtig gut gemeint, wahrscheinlich habe ich den auch schon mal gepredigt, aber das ändert nichts daran, dass der falsch ist. Wollt ihr mal hören, welcher Satz das ist? Ja, ich weiß nicht, wird mein Glaube ein... Nein, der Satz heißt, Gott wird dich nie enttäuschen. Niemals wird dich Gott enttäuschen. Wir sind eine Gemeinde, die die Bibel ultra ernst nimmt. Also, mit ganz viel Vertrauen zur Bibel kommt. Und wenn man diesen Satz mal im Licht von der Bibel betrachtet, merkt man was. Das kann so nicht richtig sein. Und ich weiß, hier sitzen sicherlich auch Leute heute Morgen, die sonst nicht in Kirche sind. Ich habe mal so 2 Beispiele aus der Bibel rausgesucht, die relativ bekannt sind. Wenn nicht, erkläre ich die so, dass du die auch verstehen kannst. Okay? Einer von denen heißt Mose, war ein Anführer vom Volk Israel, von Gottes Volk. Und er sollte das Volk von einem Land ins andere bringen. Und dann stellt er fest, diese Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, die ist viel schwieriger als am Anfang geahnt. Ich hatte noch nicht mal alle Infos von Gott, wie das werden würde. Diese Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, die ist viel länger als erwartet. Und dann am Ende ist es sogar Gott, der nicht erlaubt, dass ich in dieses Land, in dieses verheißene Land ziehen darf. Enttäuschung. Da ist jemand anders, der heißt David, das war ein König, einige Jahre, viele 100 Jahre später ehrlich gesagt. Und der hat es geliebt, Musik für Gott zu machen, so wie unsere Band hier, so wie wir das heute gemacht haben. Und der hat Gottesdienste geliebt. Und was liegt da näher, als ein Haus für Gott zu bauen? Ein Tempel, ja, da kann man richtig Gottesdienst feiern. Ein gutes Projekt, ein Haus für Gott zu bauen. Und Gott sagt nein. Gott sagt, du darfst die bauvorbereitenden Maßnahmen tätigen, du darfst das Holz ranschleppen, aber es wird die nächste Generation sein. Enttäuschung. Von Judas habe ich erzählt, aber den anderen Jüngern, als sie auf Golgatha stehen oder aus der Entfernung zuschauen oder gar weggerannt sind, ging es nicht anders. Enttäuschung, wir hatten es doch anders erwartet. Eigentlich, der Deal mit Gott müsste doch eigentlich anders ablaufen. Und von Kleopas und seinem Freund lesen wir das auch. Enttäuschte, gläubige Menschen. So, warum sage ich sowas Trauriges an so einem fröhlichen Fest? Ich habe mir was überlegt. Ich bin nicht ganz unvorbereitet hierher gekommen. Also 2 Dinge, warum das jetzt wichtig ist. Erstens, wenn du enttäuscht bist, dann erlebst du etwas, das die Bibel beschreibt. Du befindest dich mit deinem Erleben, mit deinen Gefühlen, mit deiner Wut und deinem Zorn und deiner Verletzung nicht außerhalb der biblischen Realität. Es gibt Leute in der Bibel, und 2 habe ich gerade genannt, die so viel mehr geglaubt haben als ich, die so viel heiliger waren als ich, die aber trotzdem Enttäuschung mit Gott erlebt haben. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir die ganze Bibel da ernst nehmen. Enttäuschungen gehören zu einem Leben dazu, selbst zu einem Leben mit Gott. Und das wiederum ist so wichtig im Umgang mit Enttäuschung. Enttäuschungen tun dann immer noch weh, Enttäuschungen werfen immer noch Fragen auf. Aber wenn wir das wissen, dann nehmen wir Enttäuschung ihre zerstörerische Kraft. Wenn du dir eine Enttäuschung wie ein Raubtier vorstellst, wir ziehen den Raubtieren gewissermaßen die Zähne mit diesem Wissen. Okay? Es kann passieren und es gehört zu einem Leben dazu, dass man auch mal enttäuscht wird. Und dazu gehört ein 2. In dem gleichen Buch, in dem so schonungslos offen von enttäuschten gläubigen Menschen geschrieben wird, steht: Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Das bedeutet, ja, wir sehen nie alles, wir sehen immer nur einen Teil. Die Bibel ermutigt uns, freudenvoll Entscheidungen zu treffen, glaubensvoll, optimistisch, risikobereit unterwegs zu sein, all das. Aber gleichzeitig sieht keiner von uns die ganze Realität, wie sie wirklich ist. Und das führt ja zwangsläufig dazu, dass man auch mal enttäuscht wird. Und es gibt nur einen, der die ganze Realität sieht. Es gibt nur eine Person, die die Realität sieht, alles, wie sie wirklich ist. Und das macht diese Person zu einem Gott, nämlich Gott. Und jetzt möchte ich euch Lukas 24 einmal aus Gottes Perspektive erzählen. Wir haben die Perspektive von Kleopas und seinem Freund gehört. Und jetzt möchte ich gerne einmal auf diese Geschichte schauen, aus der Perspektive von Gott, aus der Perspektive dieser Person, die alles sieht, die die Realität sieht, wie sie wirklich ist. Das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das ist letztlich auch Bibel, was ich gleich erzähle in meinen eigenen Worten, okay? Es ist Sonntag, früh am Morgen. Etwas Unaussprechliches ist gerade passiert. Etwas, das vorher noch nie passiert ist. Etwas, das alles für immer verändert hat. Gott war tot. Jesus war im Totenreich gewesen. Aber er ist zurück. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Er ist... Jawohl! Und das, was die Dreieinigkeit vor Grundlegung der Welt geplant hat, das ist heute wahr geworden. Jesus lebt. Jesus ist zurück. Nie wieder werden Schmerzen das letzte Wort haben. Nie wieder wird Krankheit das letzte Wort haben. Nie wieder wird der Tod das letzte Wort haben. Nie wieder Teufel und Dämonen das letzte Wort. Denn Jesus ist zurück. Er ist der Sieger, er ist der Champion. Und an diesem ersten Auferstehungstag ehrt Gott ein paar Frauen auf ganz besondere Art und Weise. Sie sind die Ersten, die Allerersten, die entdecken dürfen, was unseren Wochenrhythmus verändern wird, was die unbesiegbaren Römer überwinden wird, was Milliarden Menschen weit außerhalb von Jerusalem bis heute feiern. Jesus lebt unter uns. Jesus redet mit uns. Jesus bewegt sich unter uns. Und an diesem ersten Morgen in Lukas 24 bewegt sich der auferstandene Gott zu auf eine unbedeutende Straße in Richtung eines unbedeutenden Ortes, um mit zwei ziemlich enttäuschten Menschen ein Gespräch zu führen. Aber weil Jesus lebt. Und weil Jesus liebt und weil Jesus weiß, dass ja am Ende alles gut ist, alles ist gut, dürfen wir das, was ich jetzt lese, mit einem österlichen Schmunzeln lesen. Seid ihr bereit? Die Bibel ist ein lustiges Buch. Und das erfahrt ihr jetzt. Osterlachen. Also, Lukas 24, Vers 17. Jesus kommt zu diesen beiden und er sagt: Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und menschlich total nachvollziehbar. Ne? Ja, er ist tot. Also, aber Jesus weiß, was Sache ist. Und dann, auch mega witzig, dann kommt ja Kleopas und erzählt Gott erstmal, was Gott die letzten Tage so gemacht hat. Du weißt also keine Ahnung. Und ich finde mich da übrigens wieder. Ja? Gott, ich erkläre dir mal die Welt und die Realität, wie ich sie gerade hier sehe. Er zitiert sogar die Bibel gegenüber Jesus. Und nachdem Kleopas dann 10 Verse lang ausgeführt hat, wie alles ist, darf Jesus auch was sagen. Das ist dann in Vers 27. Danach, als Kleopas fertig war, erklärte er Jesus ihn in der ganzen Schrift, der Bibel, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So, das sind 2 Verse, die was mit dir und deiner Enttäuschung heute zu tun haben. Das erste ist, Jesus interessiert sich für dich. Guck mal, hier ist Kleopas und sein namenloser Freund und sie sind total enttäuscht. Und Jesus kann an diesem ersten Ostermorgen ja überall sein. Er kann alles machen, er ist Gott. Und ich habe mir so vorgestellt, ey, ich an seiner Stelle wäre mal ins Schlafzimmer von Pilatus gegangen. Hey, kennst du mich noch? Aber ich bin ja nicht Jesus und Jesus ist nicht, ich preis den Herrn. So, aber wir sehen hier, wie Jesus ist. Er ist voller Erbarmen, voller Mitgefühl, voller Liebe für enttäuschte Menschen. Er interessiert sich für diese zwei, von denen der eine noch nicht mal einen Namen hat und geht dorthin. Und das ist so wichtig für dich, wenn wir hier Gottesdienst feiern als eine Gemeinde. Viele Leute hier, Leute im Livestream, du bist für ihn keine Zahl. Mal angenommen, Gott liebt es wirklich und mal angenommen, er interessiert sich für dich. Was löst das bei dir aus? Er weiß, was du vorhin innerlich geantwortet hast, als es um die Osterenttäuschung ging. Jesus interessiert sich für dich. Und dann ein zweites, Jesus fragt nach. Guck mal, Jesus stellt Fragen. Und das ist natürlich aus einer göttlichen und im Nachhinein auch ein bisschen lustig zu lesen. Aber Jesus muss diese Fragen ja eigentlich gar nicht stellen. Aber wie, Jesus ist wie so ein guter Seelsorger, weißt du, der hat deine Story ja schon 100-mal gehört, der Seelsorger. Der hat dafür wissenschaftliche Begrifflichkeiten, was du ihm gerade erzählst. Vielleicht hat er in der Sitzung vorher genau deinen Fall gehabt. Und trotzdem, eine gute Therapeutin oder ein guter Therapeut stellt Fragen. Und Jesus ist so einer, der weiß alles über dich. Und er fragt dich trotzdem. Und das wieder, wie Jesus ist. Er nimmt dich ernst. Er will es von dir hören. Er will dein Herz spüren. Jetzt überleg mal, wenn du hier sitzt und enttäuscht bist, welche Frage scheint dir Jesus zu stellen? Jesus interessiert sich, Jesus fragt nach und dann ein drittes. Jesus spricht durch die Bibel nach der Auferstehung. Auch das macht dir das bewusst. Ja, Jesus ist da mit den beiden Leuten zusammen und Jesus ist in dem Moment so real für die beiden, wie ich jetzt gerade hier vor euch stehe. Normaler Mensch und sie hören seine Stimme und Jesus hätte auch sagen können, hey Leute, ich bin's oder kennt ihr die Nummer mit Wasser und Wein, soll ich mal zeigen und alles so vorstellen können. Stattdessen macht Jesus eine Bibelstunde. Die gehen 11 Kilometer zu Fuß, das kann man ausrechnen, wenn man rechnen kann, so und gucken, das dauert ja lange, durch Mose und die sämtliche Propheten eine Bibelstunde. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Realität aus unseren Gefühlen ableiten. Und in der Hinsicht sind wir Kleopas und diesem Mann viel ähnlicher, als wir meinen. Wir in Hamburg leben in einer Stadt, in der wir der Überzeugung sind, ich fühle etwas, also ist das wahr. Ich fühle etwas, also ist das richtig. Und wir werden überall darin bestärkt. Und wir sehen in der Ostergeschichte, dass Gefühle nicht der Supermaßstab sind. Sie fühlen diese Traurigkeit, sie fühlen den Verlust. Die Realität ist aber eine ganz andere. Und Jesus nimmt die Bibel, um ihnen zu zeigen, wie die Realität wirklich ist. Als einzige Person kann er die Realität wirklich sehen, wie alles ist. Also wenn du enttäuscht bist, was definiert deine Realität? Sind es deine Gefühle? Ich will damit nicht sagen, dass Gefühle nicht wehtun und nicht auch irgendwie echt sind, aber als etwas, das über die Realität was aussagt, sind sie nur begrenzt aussagekräftig. Sind es deine Umstände oder ist es die Bibel? Was definiert deine Realität? Jesus nimmt die Bibel, um diesen beiden enttäuschten Männern zu helfen. Und ich möchte uns gleich zu Jesus hinführen. Und wenn du noch nie so ganz bewusst Ja gesagt hast zu Jesus, dann werde ich dir heute am Ende der Predigt dafür die Möglichkeit geben. Vorher spitze ich diese Predigt jetzt österlich zu. Und wir lesen in Lukas 24, 31 folgendes. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss? Damit sind wieder die Bibel gemeint. Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Okay, woher kommt auf einmal die Hoffnung? Die Bibel hatten sie vorher schon, Kleopas hat sie auch zitieren können. So, Berichte darüber, dass Gott vielleicht real ist und lebt, haben sie vorher gehört und das irgendwie als Geschichten, ja, verrückte Stories von irgendwelchen Frauen am Ostergrab abgetan. Das war alles irgendwie weit weg, nicht persönlich. Theorie, keine Ahnung. Wie kommen die beiden auf einmal dazu, nicht mehr enttäuscht, sondern hoffnungsvoll zu sein? Da, wo sie sich abgewandt haben von Jerusalem, drehen sie sich wieder um, machen eine Umkehr. Wie kommt das? Sie realisieren, Jesus lebt. Der lebt wirklich. Und das ist das Ding beim Christentum. Es geht nicht zuerst um Philosophie, um irgendwelche Dogmen oder sonst etwas, sondern Christen glauben, der lebt. Jesus lebt heute. Und in der Hinsicht haben alle Christen die gleiche Erfahrung gemacht wie Kleopas und sein Freund, nämlich er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und weißt du was, es gibt sicherlich Leute, die können besser reden als ich in Hamburg, da kannst du dir bessere Vorträge anhören. Und bei allem Respekt für unsere Musiker, es gibt sicherlich auch Konzertveranstaltungen in Hamburg, die irgendwie musikalisch noch höherwertiger sind. Und es gibt auch Kaffee in Hamburg, der ist noch besser als unser Kaffee. Aber das eine Ding, was Kirche ausmacht, ist, dass der Auferstandene, dass Gott versprochen hat, hier zu sein. Jesus lebt. Und diese Realisierung, nach all dem, was sie durchmacht haben, Kleopas, Bibel gelesen und alles, der lebt wirklich, das ist für sie ihr Wendepunkt und das kann heute dein Wendepunkt sein, dein Wendepunkt werden. Damit das passiert, muss ich dir noch eine Sache vorlesen. Ich habe nämlich einen Bibelvers unterschlagen. Die Bibelkenner haben es vielleicht gemerkt, aber einen lese ich noch zurück vor. Also kurze Story drumherum. Also Jesus begegnet diesen beiden, die so vertieft sind in ihr Gespräch, dass sie es nicht mitkriegen. Er hört ihnen zu und er klappt die Bibel gewissermaßen auf und erklärt ihnen den Bibeltext. Und dann, und das ist krass, ist Jesus bereit weiterzugehen. Okay, ich habe alles gesagt. In dem Moment lesen wir in der Bibel, sagt Jesus, er geht weiter. Und die beiden wären in ihrer Enttäuschung geblieben. Sie wären frustriert nach Emmaus zurückgegangen in ihrem Alltag, wenn nicht was ganz Krasses passiert wäre. Ups. Wir lesen Lukas 24, Vers 29. Die Jünger hielten ihn zurück. Jesus wollte weitergehen und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Sie laden Jesus ein und er geht hinein. Etwas später im Neuen Testament benutzt Jesus eine Einladung und in diesem Kontext genau die gleiche Formulierung in Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und ich glaube, das ist seine Einladung an dich heute, dass er dich einlädt, dass er dich liebt, dass er interessiert ist an dir und dass ihm weniger wichtig ist, wie viel Enttäuschung du heute mitbringst, als dass du deinen Lebensweg mit ihm gehst. Er liebt dich wirklich und er will mit dir von der Enttäuschung zur Hoffnung gehen. Und deswegen möchte ich heute Morgen so am Ende der Predigt fragen, gibt es jemanden, der so eine Entscheidung zum ersten Mal treffen möchte? Ich werde gleich erklären, wie du diese Entscheidung treffen kannst. Ich frage gleich, wer das gerne möchte. Wir schließen dann die Augen und dann würde ich von hier vorne, Gebet wird auch eingeblendet, ein Gebet für dich und mit dir sprechen. Könnt ihr mal die Augen schließen. Es hilft denjenigen, die vor dieser Entscheidung stehen, sich so auf sich selbst zu konzentrieren und denjenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, ihr könnt einfach innerlich mitbeten. Und ich möchte mal fragen, gibt es hier jemanden, der gerne eine Entscheidung für Jesus treffen möchte. Ist jemand, der sagt, ja, es möchte, dann kannst du deine Hand heben und dann würde ich für dich beten. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, ey, all die Enttäuschungen machen es nicht so leicht. Ich will dich einladen, ey, gerade wegen deiner Entscheidung. Triff doch diesen ersten Schritt, mach diesen ersten Schritt und sag ja zu Jesus. Okay, danke. Dann machen wir es so, wir können die Augen öffnen. Wir blenden das Gebet ein und wir beten dieses Gebet gemeinsam. Für all diejenigen, die Hand hätten heben sollen oder wir selber, wir beten das gemeinsam, um einander zu unterstützen und wenden uns damit Jesus zu. Jesus, danke, dass du Interesse an mir hast. Danke, dass du mich liebst. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube, du lebst. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich lade dich in mein Leben ein. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Danke, dass du für immer bei mir bist. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.